Wir können uns nicht im Äußeren mit Autorität total kritisch auseinandersetzen und dann ein super autoritärer Haufen werden. Das würde nicht funktionieren. So, deshalb ist so immer zu schauen, dass es einfach kongruent ist, das Innen und das Außen.
Meine heutige Gesprächspartnerin ist in Darmstadt geboren, ist studierte Publizistin, Politik- und Rechtswissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Kriminologie. Aber anstatt zur Kripo zu gehen, zog sie es zu einer IT-Tochter der Lufthansa in die Kommunikations- und Marketingabteilung, dann in eine PR-Agentur, bis sie vor einigen Jahren, es war das Jahr 2017, mit ihrem Mann ein Start-up gründete. "Ich wollte nie Chefin sein", sagte sie mir mal. Jetzt ist sie's. Und zwar richtig. Heute führt sie über 25 Mitarbeitende, viele davon mit türkischem oder arabischem Familienhintergrund. Sie wirkt also in einem Mitarbeiterumfeld, in dem zum Teil auch traumatische Biografieerfahrungen, akademischer Scharfsinn und der große Idealismus ihrer Mitarbeitenden aufeinandertreffen. Ich spreche heute mit einer hochengagierten, sehr klugen Frau, die nicht nur von gelingender Integration faselt, sondern sie mit ihrer Gesellschaft Mind Prevention aktiv lebt und dabei, so erlebe ich sie zumindest, ihren Humor, ihr Strahlen und den Idealismus nicht verloren hat. Willkommen, Beatrice Mansour.
Hallo Kai, schön hier zu sein, danke.
Beatrice, ich sprach jetzt hier so locker am Eingang davon, dass du den Humor nicht verloren hast, aber wenn man aktuell, kommen wir ja zu einem Thema, was euch ja auch in der Gesellschaft bewegt, in den Nahen Osten schaut, wenn man dann auf Israel schaut, wenn man den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im vierten Jahr betrachtet, den Islamismus in den europäischen Städten, Antisemitismus, sogar bis zu den Universitäten bis heute, da fällt es relativ schwer, gelassen zu bleiben, oder?
Wenn man dir so zuhört, Kai, dann könnte man das tatsächlich so denken. Aber wenn wir den Humor verlieren, was bleibt uns dann? Und Islamisten und alle radikalen Ideologen eint eins, sie haben keinen Humor. Und von daher ist eigentlich Humor auch schon fast wieder eine Art zivilisatorischer Widerstand gegen all diese Grauen und gegen all diese Dinge, die einen fast den Mut verlieren lassen. Und von daher finde ich, ist es ja bei all dem Grauen auch immer ein Fünkchen Hoffnung. Wir sprechen heute miteinander, wo jetzt tatsächlich am Horizont ist, dass es eine Waffenruhe gibt im Nahen Osten. Gestern standen wir schon fast irgendwie vor dem Dritten Weltkrieg. Also von daher, die Dinge verändern sich auch. Und das ist ja eigentlich auch das, was Hoffnung und Mut gibt, auf die Hoffnung oder auf die Veränderung hin auch ja, seine Kraft zu richten und auch den Blick zu richten. Und wenn ich gerade Israel betrachte, die Familie von meinem Mann, von Ahmad, lebt ja in Israel und da läuft gerade auch ein Lied rauf und runter im israelischen Fernsehen oder im israelischen Radio und das sagt, es wird noch besser sein als heute. Und das ist, womit sich auch die ganze Gesellschaft sozusagen an den Haaren irgendwie eigentlich selber am Sumpf, aus dem Sumpf herauszieht, weil sie denken, selbst in so einer wahnsinnigen Situation, wo sie permanent keine Nacht durchschlafen können seit 2-3 Wochen und eigentlich auch schon seit jetzt dem 7. Oktober unter einer wahnsinnigen Retraumatisierung leiden, dass sie sich damit eigentlich auch wirklich den Mut zusprechen und sagen, es wird noch besser sein als heute.
Ich würde gerne mal auf eure Beratungsgesellschaft kommen, die Mind Prevention. Die hast du 2016/17 mit Ahmad, deinem Mann, gegründet. Was bietet ihr an und für wen?
Stimmt, Ende 2017 haben wir Mind aus der Taufe gehoben. Wir machen Extremismusprävention und Demokratieförderung für junge Menschen, vor allen Dingen, die neu in Deutschland sind. Die treffen wir in Schulen, aber auch in Gefängnissen und bieten dort Workshops an, wo es wirklich darum geht, biografisch zu arbeiten, sich auseinanderzusetzen mit ihrer eigenen Identität. Wer bin ich eigentlich? Denn das wird oft irritiert in der Art und Weise, wenn sie eben gerade neu nach Deutschland kommen und sich irgendwie hier neu kalibrieren müssen mit dem inneren Wertesystem und vielleicht in Konflikt auch geraten sind mit dem Wertesystem. Sonst wären sie wahrscheinlich nicht im Gefängnis. Arbeiten dort vor allen Dingen eben mit Psychologen, Theaterpädagogen, die bei uns im Team sind, die selber Biografien haben mit Migration. Manche sind hier geboren, aber die Familien sind hierher migriert oder sie sind selber migriert. Und die sich eben auch mit all diesen Themen auseinandergesetzt haben, die mit Autorität zu tun haben, mit patriarchalen Strukturen, mit Religionsverständnis und Antisemitismus. Und vor allen Dingen wollen wir da Perspektiven öffnen, wie man eben auch damit umgehen kann. In den Workshops wollen wir mit mehr Fragezeichen rausgehen, als wir mit Ausrufezeichen in dem Workshop selber waren. Das bedeutet, wir wollen einfach ein verkrustetes Denkmuster aufbrechen. Und wenn wir eben mit den jungen Menschen arbeiten, reicht das nicht, dort nur Impulse zu setzen. Wir arbeiten eben auch mit den ganzen Fachkräften drumherum, die eben eigentlich auch tagtäglich ja mit den ganzen jungen Menschen arbeiten, sowohl in der Schule, in der Sozialpädagogik, aber auch mit Psychotherapeutinnen, Menschen, die in den Aufnahmeeinrichtungen arbeiten, und eben auch mit ihnen eine Möglichkeit anzubieten. Wie muss Integration gestaltet werden von der Aufnahmegesellschaft? Wie können Sie diese Menschen unterstützen, um auch dort Radikalisierungsdynamiken präventiv zu begegnen und denen dann auch Möglichkeiten anzubieten, wie man da aussteigen kann.
Ich würde gerne mal auf die Besonderheit kommen deiner Rolle, die es nun Führung nach innen heißt und vielleicht auch nach außen. Du bist die Geschäftsführerin von Mind Prevention und hast 25 bis 30 Leute seid ihr heute, oder?
Richtig, 30 mittlerweile.
Beschreib mal, was sind denn aus deiner Sicht die Gedanken, die du mit Führung verbindest? Du hast es selbst, ich hatte es eingangs erwähnt, bei der Lufthansa mal gelernt, oder? Wo hast du dein Führungsbild her?
Gelernt habe ich das bei der Lufthansa nicht wirklich im Sinne von, dass ich ein Führungstraining dort durchlaufen hätte, sondern ich habe es quasi erlebt im Sinne von selber geführt zu werden, eben durch gut ausgebildete Führungskräfte und hatte dort tolle Vorbilder und mit denen ich wirklich auch jetzt, wenn ich über Führung nachdenke, mir häufig das auch noch hervorhole und überlege, wie sind die vorgegangen, wie haben die das gemacht, wie ging das da? Und wenn ich darüber nachdenke, ist ja natürlich auch die Art und Weise, wie wir unser Start-up, wenn man es so nennen möchte, irgendwie begonnen haben mit 3 Leuten, 4 Leuten, war natürlich ganz zu Beginn 2018 Führung komplett was anderes, als es Führung heute ist mit 30 Personen und 10 großen Projekten und unterschiedlichen Geldgebern und so vielen verschiedenen Ebenen von Führung plötzlich, die man sich eben für sich selber definieren muss und gestalten muss und auch in die Organisation hinein gestalten muss.
Wenn du diese du hast ja gerade beschrieben, die Organisation ist gewachsen, damit seid ihr durch verschiedene Phasen durch, Gründungsphase, spricht auch von einer Pionierphase, jetzt geht so in die nächste, wäre so die Differenzierungsphase, um es mal theoretisch zu hinterlegen, da braucht es noch was anderes und ihr habt die Kulturen, die wir ja schon benannt haben, also ihr habt Menschen aus Russland, aus Israel, aus arabischem Hintergrund, aus der Türkei, aus Italien, aus dem Baltikum. Was ist die größte Herausforderung für dich derzeit, wenn du an Führung denkst?
Das ist eine super spannende Frage, denn die Führung an sich ist die Frage von Moderation von Ambivalenzen. Also es gibt immer diese Ambivalenz nach innen, also wie viel Orientierung und wie viel Autorität braucht es, und Autorität ist ja nicht gleich autoritär. Und da es aber natürlich wir in einem super diversen Team zusammengesetzt sind, hat natürlich auch jeder dieser Menschen, die bei uns sind, ganz unterschiedliche biografische Auseinandersetzungen mit Autoritäten gehabt. Und manchmal gibt es da auch allergische Reaktionen, wenn auch nur etwas ein bisschen autoritär daherkommt. Aber es braucht Hierarchien, um klare Entscheidungsräume abzugrenzen. Es braucht klare Rollen. Und das ist etwas, was wir als Organisation dabei sind gut zu lernen und dabei uns auch aufzustellen.
Die zieht ihr eigentlich gerade erst ein, diese Hierarchien. Die sind ja noch nicht seit Gründung da, ne?
Die sind seit Gründung nicht da, weil es die nicht brauchte. Das wäre völlig überkandidelt gewesen, irgendwie da eine großartige Berichtslinie oder Führungsebene oder irgendwelche Hierarchien oder irgendwas aufzustellen. Und das war natürlich dann auch großartig, weil viele Dinge ganz informell super schnell gingen. Und ehrlich gesagt, im Vergleich zu dem Gelernten und Gewohnten bei Lufthansa, das war ganz selbstwirksam.
Wie in der Familie?
Ja, ein bisschen.
Ist ein Familienunternehmen?
Es ist auch ein Familienunternehmen. Ich habe es ja gemeinsam mit meinem Mann gegründet und wir führen es beide als Geschäftsführer, beide sozusagen eigentlich auch da erstmal gleichberechtigt, aber auch da begann ja schon die Frage, wer ist wofür zuständig, wer darf jetzt eigentlich was alleine entscheiden?
Habt ihr das gut geklärt?
Miteinander auszuhandeln, bedarf immer wieder neuer Verhandlungen.
Da lacht sie drüber hinweg über meine Frage. Ist das gut geklärt zwischen euch? Ich meine, das ist ja eine Herausforderung. Das ist ohnehin schon spannend. Ich kenne ja viele Unternehmen, die auch von Eheleuten gegründet und geführt werden. Wie kriegt ihr es hin?
Also ich würde sagen, wir kriegen es mittlerweile sehr, sehr gut hin, weil wir uns auch dessen bewusst geworden sind, was sind unsere jeweiligen Stärken und auch dann natürlich sozusagen auch uns innerhalb unserer Stärken aufgestellt haben. Also welche Rolle hat er, welche Rolle habe ich? Und ich bin dafür verantwortlich für das Thema Personal, Finanzen und Strategie. Mhm. Das sind meine Stärken. Da kann ich gut wirken, da kann ich auch gestalten. Ich muss auch da sozusagen mit ihm nichts rückkoppeln oder irgendwelche sozusagen mehr Erlaubnisse holen. Und gleichzeitig ist er derjenige, der auch die inhaltlichen Narrative auch im Außen setzt. Er ist so ein bisschen, wenn man es Außenminister vielleicht oder Präsident, glaube ich, würde ihm besser gefallen als Außenminister.
Ja. Jetzt arbeiten wir ja auch miteinander, jetzt nicht nur in diesem Podcast, sondern das kann man ja ruhig erzählen. Ich begleite euch ein Stück bei der Organisationsentwicklung und in einzelnen Coachings. Was erlebst du denn jetzt nicht als Feedback für mich jetzt nur Positives, sondern allgemein mal, wo hilft dir denn der Außenblick?
Ich glaube, die kann ich mit einer Gegenfrage antworten, wo hilft der mir nicht? Also auch das ist etwas gewesen, was auch zum Learning dazugehört hat. Also der Resonanzraum, wo wir uns selbstständig und miteinander beraten haben, war zu Beginn natürlich auch innerhalb dieses kleinen Gründerteams. Ja, also es war wirklich ein bisschen wie diese Garage, ja, klassischerweise irgendwie. Es waren ja nicht nur Ahmad und ich, sondern es gab ja auch noch zwei Leute, die er mitgebracht hat aus seinen Arbeitskontexten vorher, die eben auch in seinen Projekten mit ihm gearbeitet haben, die sowohl vom inneren Antrieb, von dem, was sie ja begeistert hat, auch an der Idee, eigenständig mitzuwirken, ja, sowas eigenständig zu erarbeiten. Und da brauchte es eigentlich am Anfang nicht viel anderes, außer dass wir uns miteinander irgendwie abgesprochen haben. Und das Spannende eben heute ist, dass wir jetzt Strukturen haben es gibt Positionen, das sind Rollen. Die haben nur bestimmte Bereiche, in denen sie irgendwie miteinander auch arbeiten müssen. Und das auch zu spiegeln von außen, das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil am Ende kocht man ja sonst nur in seinem eigenen Süppchen und kommt auch da gar nicht irgendwie auf eine Idee. Auch zur Entlastung war für uns alle, nicht nur für mich gesprochen, super hilfreich zu erfahren, dass die Schwierigkeiten und Herausforderungen, durch die wir gerade gehen oder denen wir uns gegenüber sehen, nicht was mit uns zu tun haben, sondern dass die teilweise und in der meisten Anzahl auch wirklich etwas sind, was ganz klassisch einfach zu der Entwicklungsphase dazugehören, in der wir als Organisation sind. Und da eine Entlastung zu bekommen, dass es eben nicht an unserem Vermögen scheitert, sondern...
Also an den Kompetenzen.
Oder an den Kompetenzen. Also ich meine jetzt nicht das finanzielle Vermögen, nein, sondern das kognitive Vermögen natürlich. Genau, also dass es daran einfach nicht scheitert, sondern dass es teilweise einfach Fragen sind, die häufig in dieser Phase gestellt werden und auch beantwortet werden müssen, auch diese Fragen schwierig sind. Und dich da als quasi Begleitung zu haben in der Rückkopplung auch zu Fragen teilweise... die richtigen Fragen zu stellen, um selber darüber zu grübeln, das war natürlich super hilfreich.
Was plant ihr denn, wenn du jetzt an die Weiterentwicklung der Gesellschaft denkst? Und das muss ja gekoppelt werden mit den Kompetenzen der Menschen. Was plant ihr denn da um diese zweite Führungsebene, die sich jetzt hier etablieren muss, um die aufzubauen? Wie fördert ihr eure Leute?
Also ich glaube, der allergrößte Punkt ist erstmal, wenn man so ein Startup ist, dann ist man erstmal begeistert davon, das Produkt aufzubauen. Ja? Also bei uns einfach die Workshops, Projekt zu Projekt zu Projekt. Und man repliziert erstmal etwas, was erfolgreich gewesen ist. Mit dem Erfolg ist aber jetzt die Skalierung, es ist gewachsen, ja. Und dann ist jetzt die Frage, okay, soll jetzt die Person oder die Person permanent in dieser Rolle bleiben? Was können denn überhaupt Entwicklungspfade sein? Wohin kann man sich denn entwickeln? Das erstmal jetzt zu entwickeln, das ist ein Riesenpunkt, dass man eben überlegen kann, okay, so in dieser, also ein Workshopleiter, Workshopleiterin muss folgende Ausbildung durchlaufen und muss folgende Kompetenzen erlernen.
Also über die Fachlichkeit hinaus.
Über die Fachlichkeit hinaus und danach, wenn sie eben eine Weile in dieser Rolle gewesen ist, gibt es dann je nachdem, wie eben die Person sich entwickelt, gibt es vielleicht 3, 4 verschiedene Pfade, in die sie abbiegen kann und dass sozusagen nicht jedes Mal auch da wieder Pionierarbeit geleistet werden muss, sondern dass man eben sozusagen so ein paar Pfade jetzt Pflöcke reinsetzt und überlegt, was brauchen die Menschen dabei, um sich eben auch in diese Richtung zu entwickeln. Und das andere, das Thema wirklich zu überlegen, was bedeutet für uns Führung? Also nicht nur Führung im Sinne von disziplinarischer Führung und Top-Down oder so, sondern wirklich, wie führe ich Themen, wie führe ich auch meine Kollegen, Kolleginnen, gar nicht so sehr eben von oben herab, sondern eben in dieser Begleitung. Wie gestalte ich diese Beziehung? Wie kann ich Feedback geben? Wie kann ich meinen Erwartungshorizont kommunizieren? Wo kann ich sozusagen sagen, ich brauche jetzt die und die Person für diese und jene Entscheidung? Wie informiere ich und koppel bestimmte Dinge wieder zurück? Und das auch nicht nur in unserem inneren Nukleus, sondern wir haben ja ganz, ganz viele, mit denen wir ja auch im Außen arbeiten. Also
ihr führt Projekte, ihr führt Kunden, kann man im weiteren Sinne auch sagen. Ne?
Richtig. Und auch gleichzeitig auch die Art und Weise, wie wir natürlich mit den Menschen arbeiten. Also auch da erleben wir seit Ende 17, Anfang 18, verändert sich ja auch die Gesellschaft, die wir haben. Das heißt, auch da müssen wir eine Rückkopplung etablieren, wenn wir in den Workshops sind mit den Jugendlichen, mit den jungen Menschen, die jetzt neu nach Deutschland gekommen sind. Was sind deren Lebensrealitäten? Was bringen die zurück? Wie entwickeln sich die Themen, um dann natürlich auch unsere Workshops entsprechend anzupassen und auch die Projekte wieder zu positionieren?
Du bist Geschäftsführerin in einem interkulturellen Setting, das manchmal ja traditionell ziemlich männlich tickt. Wie behauptest du dich denn? Mit weiblichem Charme, mit diverser Strategie oder mit femininer Wucht?
Tja, gute Frage. Also ich würde eher sagen, im Beziehung aufbauen und pflegen. Ein Ohr daran haben, was brauchen die Menschen, mit denen ich arbeite? Was treibt sie an? Was ist hinter jedem Widerstand, hinter jeder Kooperation, gibt es ein Warum? Und das für mich quasi in den Vordergrund zu stellen, zu verstehen, warum treibt die Menschen das jetzt so an, das so oder so zu machen oder so nicht zu machen, das ist, glaube ich, das Allergrößte, womit ich sagen würde, dass ich mich behaupte. Es funktioniert nicht, auf den Tisch zu hauen. Es funktioniert nicht, dominanter als die dominanten Männer zu sein. Es funktioniert auch nicht, das Liebchen zu sein und sozusagen irgendwie, sondern es geht um die Rolle und zu sagen, okay, pass auf, es geht verantwortlich. Wir haben ein super purpose-driven Umfeld.
Ja?
Und jeder, der bei uns ist, hat eine ideologische, wenn man das in dem Fall jetzt mal positiv konnotiert sieht, ja.
Also idealistische.
Genau, idealistische Vorstellung, weshalb er und was er bei uns verändern möchte. Und das ist das sozusagen immer wieder, okay, bei all den Konflikten, die wir haben, bei all den Dingen, die uns gerade hier bringen, auseinander zu dividieren, nochmal Fokus da drauf. Und darin sehe ich eigentlich auch meine Führungsrolle, immer wieder auch zu gucken, okay, was ist eigentlich das alles, was uns hier zusammenhält, was uns antreibt? Was ist das Ziel, was wir wollen, was wir erreichen wollen? Was predigen wir im Außen? Und sozusagen, was setzen wir eigentlich hier intern um? Und wir können uns nicht im Äußeren mit Autorität total kritisch auseinandersetzen und dann ein super autoritärer Haufen werden. Das würde nicht funktionieren. So, deshalb ist so immer zu schauen, dass es einfach kongruent ist, das Innen und das Außen.
Ja, jetzt macht ihr auch, finde ich, sehr, sehr viel für eure Mitarbeitenden. Ich erlebe zum Beispiel ja regelmäßig, organisiert ihr die sogenannten Mind Days. Da geht ihr 2 Tage offsite, wie man das schön neudeutsch sagt, also in ein Hotel irgendwo bei Brandenburg oder Berlin, wo ihr dann alle einbezieht. Also nicht nur Leadership Training, sondern ihr macht dort mit allen etwas. Und das ist auch ein Ansatz, glaube ich, wie das Mitnehmen, wie man so schön sagt, der gesamten Organisation gelingt.
Das ist auch unglaublich wichtig, weil wenn wir über auch da wieder Demokratieförderung, ja, Partizipation, dadurch entsteht Verantwortung, dadurch entsteht Wirksamkeitserfahrung. Und bei all den Dingen, wenn wir uns dessen bewusst werden, die psychologische Komponente, die dazu führt, dass Menschen sich abgehängt fühlen, also schauen wir in den Osten AfD-Wähler oder gucken wir die Islamisten an, dann geht es immer um diese mangelnde Selbstwirksamkeitserfahrung, dass man eben einfach abgekoppelt ist. Und ich glaube, deshalb ist das auch mir so wichtig, dass wir alle involvieren. Das bedeutet nicht, dass jeder in jede Entscheidung permanent mit reinreden kann, sondern es gibt auch da abgegrenzte quasi Entscheidungsräume trotzdem bei uns. Aber dieses Verständnis, wo wollen wir gemeinsam hin, was nehmen wir uns selber, jeder in seiner Rolle als Aufgabe, sich selber zu entwickeln und mit unserer eigenen Entwicklung entwickeln wir die Organisation, werden wir besser, wirkungsvoller und am Ende auch eigentlich bleiben wir dem treu, was wir uns drüber geschrieben haben.
Ja. Ja, da seid ihr ein Mikrokosmos dessen, wie es in Deutschland gehen müsste. Vielleicht lass uns doch mal zum Schluss, wir waren am Anfang politisch, auch noch mal kurz politisch werden. Wie erlebst du denn derzeit die Stimmung in unserer Gesellschaft und die Politik in Deutschland, wenn es, ich nenne das mal, um den Versuch der Integration von Menschen aus anderen Kulturen geht? Was würdest du dir wünschen, was fehlt?
Wie viel Zeit hast du, Kai?
Ja, mach mal einen Pitch.
Also ich glaube, ich würde auf 2 Punkte vor allen Dingen meinen Fokus legen. Ich glaube, das eine ist anzuerkennen, dass Integration eine Gesellschaft braucht, die resilient ist, die widerstandsfähig ist gegenüber Irritationen, die sie erlebt, auch in der Begegnung mit den Fremden. Ja, den Fremden quasi in Anführungszeichen, die es irgendwie anders machen, die eben nicht Sonntagabends Tatort gucken und spazieren gehen und irgendwie die Dinge klassischerweise irgendwie so machen, wie man es gewohnt ist. Und das wirklich auch als Zumutung mal zu frame und mal zu verstehen, um dann zu gucken, okay, wir sehen und hören auch diese Zumutung und jetzt, okay, wie wollen wir aber jetzt gemeinsam miteinander das gestalten? Was braucht ihr dafür? Und da wirklich auch zu gucken, was ist das, was auch möglich ist?
Wer müsste das denn tun?
Und das geht sowohl von dem Bund bis runter in die Kommune. Also wirklich zu gucken, wie gestaltet man Aufnahme? Damit beginnt es ja schon. Auch mit der Idee, was ist eigentlich Integration? Integration ist eben, hört nicht auf mit, die sind irgendwie satt und sauber, sondern irgendwie, das ist, es ist mehr als das. Und das anzuerkennen, dass Integration begleitete Begegnung braucht zu Beginn wirklich Menschen, die in der Lage sind zu begleiten und Menschen, die dann auch offen sind, begleitet zu werden. Also es braucht diese Offenheit auf beiden Seiten. Und das ist eigentlich der 2. Punkt, auf den ich hinaus will, auch wirklich in der Art und Weise schon ganz von zu Beginn, dass es überall deutlich wird, wenn du kannst hier in Deutschland wirklich unglaublich viel erreichen, unglaublich viel machen, aus deinem Leben wirklich ganz, ganz viel machen. Die Freiheit hast du und die Begrenzungen sind gering. Aber es kommt auf deine Eigenverantwortung an. Du musst selber das in die Hand nehmen. Es kommt niemand vorbei und gibt dir sozusagen das fertige Leben in perfekter Weise in die Hand. Und deshalb sozusagen wirklich pack mit an, setz dich ein, übernimm Verantwortung auch in der Gemeinschaft. Und das wiederum hat einen positiven Backlash eigentlich auf die Bereitschaft auch derjenigen, die Integration gestalten wollen. Und eben Menschen nicht immer nur als Opfer zu sehen, sondern in ihre Eigenverantwortung wahrzunehmen und das auf beiden Seiten.
Literaturtipp. Beatrice, zum Schluss, wie immer in meinem Podcast, ein Blick ins Bücherregal, jetzt nicht in meins, sondern in deins.
Das ist ein Buch, was aus meinem Bücherregal in dein Bücherregal gewandert ist und deswegen habe ich es heute auch als Buchtipp mitgebracht. Und zwar ist es von Ingo Elbe, Antisemitismus und postkoloniale Theorie. der eben diesen, ich sag mal, progressiven Angriff auf Israel, auf das Judentum und auch auf die Holocaust-Erinnerung nochmal sehr gut nachskizziert und ich glaube, das ein oder andere nochmal sehr deutlich oder verdeutlicht, was wir heute sowohl an den Universitäten als auch ansonsten in unserer Gesellschaft aktuell sehen.
Ja, vielen Dank, Ingo Elbe. Ich stelle den Kontakt bzw. die Buchempfehlung nochmal in meine Shownotes, wie immer. An der Stelle möchte ich dir erstmal danken fürs Kommen, euch mit der Mind Prevention, dir und deinem Mann, aber auch allen, die mitarbeiten an diesem so wichtigen Thema. Einfach alles Gute wünschen, bleibt gesund und vielen Dank, dass er diese großartige gesellschaftliche Arbeit macht. Schön, dass du da warst.
Danke, Kai, dass ich da sein durfte.
Ja, heute war ich auf Visite mit der Unternehmensgründerin und Geschäftsführerin von Mind Prevention, Beatrice Mansour. Schön, dass ihr dabei wart. Ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss, bis bald. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich bin Kai Kochmann.